Ja? Okay, gut. Punkt 7:30 fangen wir jetzt an. Herzlich willkommen heute Abend beim Kepler-Abend-Surprise. Zunächst einmal für alle, die vielleicht zum ersten Mal im Kepler-Salon sind, möchte ich darauf hinweisen, Kepler-Salon gibt es immer wieder die interessantesten Vorträge, Diskussionen, Veranstaltungen und alle Veranstaltungen sind bei freiem Eintritt. Dafür bedankt sich der Kepler-Salon bei den Subventionsgebern von Stadt und Land, bei den Sponsoren und bei den Unterstützungsvereinen der Freunde des Kepler-Salons. Und wer das Programm unterstützen möchte, kann gern Mitglied werden im Verein der Freunde des Kepler-Salons. Ein Anmeldeformular finden Sie auf der vorletzten Seite des aktuellen Quartalsprogramms. Ich möchte auch darauf hinweisen, dank Wirt am Graben gibt es einen Barbetrieb. Da kann man sich jederzeit was zum Trinken kaufen. Machen Sie sich gemütlich. Audioaufnahmen. Alle Veranstaltungen werden aufgenommen. Das heißt, wenn Sie nachher was sagen möchten, bitte aufs Mikro warten. Auch wenn wir im Raum Sie hören können, das Aufnahmegerät hört Sie nicht, wenn Sie kein Mikro in der Hand haben. Und das wäre natürlich schade. So, Surprise heute Abend. Für diesen Tag, am Allerseelentag, ist es vielleicht überraschend. Das Thema heißt nämlich, wenn man vom Tod spricht. Und es geht, ja, ich werde kurz was dazu sagen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute Abend Gastgeberin sein darf. Ich heiße Eileen Derek. Ich bin hauptberuflich Übersetzerin im Kunst- und Kulturbereich. Und neben anderen Aktivitäten, neben meinem Beruf, habe ich mich seit vielen Jahren mit dem ganzen Themenkomplex Tod, Sterben, Trauer, Erinnerungskultur sehr viel beschäftigt. Erst einmal aufgrund von relativ vielen persönlichen Erfahrungen. Zu meinen eigenen Bewältigungsstrategien gehören eine starke theoretische Reflexion und auch das Schreiben. Und weil ich sehr viel über dieses Thema schreibe und darüber rede, kommen immer wieder Leute zu mir, die einfach darüber reden wollen, die wenig Möglichkeiten haben, über dieses Thema zu reden, mit ganz vielen unterschiedlichen Fragen und Überlegungen oder ja, einfach von ihren eigenen Erfahrungen erzählen wollen. Und diese Gespräche finde ich immer sehr, sehr bereichernd. Das tut immer gut, von anderen Menschen ihre Geschichten zu hören. Aber diese Bereicherung möchte ich nicht für mich allein behalten. Und deswegen, als ich zum ersten Mal vom Death Café gelesen habe, habe ich gedacht, das ist eine ideale Möglichkeit. Ein Death Café ist ein ganz einfaches Format, wo die verschiedensten Menschen einfach zusammenkommen können, um ganz gemütlich bei Kaffee und Kuchen über Tod, Sterben, Trauer und alles, was damit zusammenhängt, einfach miteinander reden. Das ist, und ein Death Café möchte ich schon lange in Linz einführen. Seit Jahren habe ich diesen Wunsch. Und dank Kepler Salon geht dieser Wunsch endlich in Erfüllung. Nämlich kommenden Sonntag, 8. November um 15 Uhr, eröffnet sich das erste Death Café in Linz, zu der Sie auch natürlich herzlich eingeladen sind. Gut, kurz dazu. Das ist der Anlass. Als Auftakt quasi dazu werden wir heute Abend nicht in so einem Gespräch, in einem Death Café Gespräch reden, sondern bei diesem Diskussionsabend geht es um die Frage, wie reden wir vom Tod? Wie sprechen wir drüber? Was verbinden wir damit? Wir werden tagtäglich mit Bildern und Berichten von Tod und Sterben und Elend konfrontiert. Das bricht manchmal fast wie eine Flut über uns herein. Derzeit ganz massiv hören wir tagtäglich vom Sterben auf der ganzen Welt unter ganz grausamen Umständen. Und solche Bilder und Berichte lösen immer sehr viele Emotionen aus, klarerweise, bis sie gar nichts mehr auslösen können, weil es einfach zu viel sind, weil es unsere Vorstellungskraft übersteigt. Und dann kann es sein, dass wir abstumpfen. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir mal darüber reden. Was heißt für uns der Tod? Was bedeutet für uns Sterben? Was verbinden wir damit? Was wir als Menschen nämlich allen gemeinsam haben, was uns mit allen Menschen auf der ganzen Welt verbindet, was das Menschsein eigentlich ausmacht. Wir wurden alle irgendwann einmal geboren und irgendwann werden wir auch alle sterben. Und wahrscheinlich, je länger wir leben, werden wir auch von anderen lieben Menschen Abschied nehmen müssen. Das ist kein Thema, das man meistens im Freundeskreis oder beim Familientreffen leicht ansprechen kann, ohne gleich Beklemmung oder Besorgnis auszulösen oder heftige politische Diskussionen derzeit. Aber auch wenn man nicht darüber reden will, sterben werden wir trotzdem. Also reden wir lieber darüber, weil es geht um unser Leben. Wie leben wir mit dem Wissen, dass wir sterben werden? Und auch alle um uns herum. Dazu habe ich heute zwei wunderbare Gäste, die aus sehr unterschiedlichen Bereichen kommen und aus ihren Erfahrungen mit verschiedenen Umgangsweisen mit dem Tod berichten werden. Zu meiner Rechten, okay, jetzt brauche ich meinen Zettel, was ich bis jetzt ignoriert habe. Dr. Martin Schörner, Stationsarzt an der Abteilung für Palliative Care im Krankenhaus der Elisabethinen in Linz. Martin Schörner studierte Medizin an der Karl-Franzens-Universität Graz. Nach dem Studium absolvierte er seinen Turnus in verschiedenen Linzer Krankenhäusern und begann vor 8 Jahren seine Tätigkeit als Stationsarzt auf der Palliativabteilung im Krankenhaus der Elisabethinen. Neben der Betreuung von Patienten und deren Angehörigen in einem multiprofessionellen Team auf der Abteilung unterstützt er als Konziliararzt auch andere Abteilungen seines Krankenhauses in der Betreuung unheilbar kranker Menschen. Zudem beschäftigt sich der dreifache Vater mit der Begleitung von Kindern als trauernder Angehörige. Und da haben Sie sicher noch sehr viel zum Erzählen. Herzlichen Dank fürs Kommen. Danke. Zu meiner Linken, die Schauspielerin Julia Ribbeck. Julia arbeitet seit 15 Jahren als Schauspielerin an verschiedenen Theatern im deutschsprachigen Raum, unter anderem am Nationaltheater Mannheim, dem Oldenburgischen Staatstheater und dem Landestheater Linz. Derzeit noch im Sommernachtstraum. Ist schon vorbei? Oh, schade. Das Theaterspektakel Willering zählt ebenso zu ihren Stationen wie das Theater der Jugend in Wien und das Theater an der Roth in Niederbayern. Neben ihren Engagements gestaltet sie eigene Lesungen und musikalische Programme. In den letzten Jahren war sie mit ihrer Kollegin Christiane Schulz und der Gruppe Die Mädchen in Oberösterreich sehr erfolgreich unterwegs. Ja, Die Mädchen, damit fangen wir an. Die Mädchen, falls wer das kennt oder nicht kennt, wunderbar Liederabendprogramm, ja, es nicken ein paar Leute, sehr schön, wunderbar Liederabendprogramme, angefangen 2010 mit dem Programm Der Tod und die Mädchen, ein heiterer Liederabend über das Sterben, heißt es genau, genau, oder? So, fangen wir mit einer kleinen Kostprobe an, einen Trailer zum Abend.
Ich weiß nicht wie, sonst könnte ich für dich drücken. Ja, wenn ich dir vorher Ja, genau.
Immer wieder schön zum Anschauen. Fangen wir damit an. Wie seid ihr überhaupt auf das Thema gekommen? Und was habt ihr für, wie seid ihr dann vorgegangen bei der Recherche? Was habt ihr für Material gefunden?
Also die Idee kam von Christiane, von meiner Kollegin. Die hatte das schon ganz lange im Gepäck, den Wunsch, tatsächlich einen Liederabend über den Tod zu machen. Und hat dann, bin ich zu leise? Und hat dann, Moment, ich biege, soll man nicht. Und hat dann versucht, Mitstreiter zu finden. Das war etwas schwierig. Und dann ist sie am Ende bei mir gelandet. Und ich habe ja gesagt. Wir haben zu der Zeit damals beide am Landestheater gekündigt, unser Engagement, und dachten, das ist doch ein prima Abschiedsprojekt, um dann vielleicht auch in die freie Szene mit etwas Eigenem zu starten. Und sind da ziemlich blauäugig und nicht mit einem großen Hintergrund an das Thema rangegangen, sondern einfach nur mit der Idee, das machen wir. Und dann sind wir genauso harmlos losgezogen, haben unsere CD-Sammlung kontrolliert und im Internet geschaut und Rückkopplung. Und nein, ich höre das hier so stark, deswegen bin ich so schüchtern. Und sind dann selber mit dem Thema eigentlich Rückkopplung. Wir sind eben, wie gesagt, klein und harmlos und ohne Hintergedanken losgegangen, und am Schluss war da dieser Liederabend und eine Überraschung auch für uns, was draus wurde, sowohl von der Publikumsreaktion als auch für uns selber sind wir mit dem Thema erst gegen Ende dann richtig, also relativ vertraut geworden. Das war am Anfang gar nicht so.
Ja, bei den verschiedenen Liedern habt ihr, für mich war das eine wirklich gelungene Mischung aus Ernstes und auch Lustiges, Humor, die Mischung habe ich sehr, sehr, sehr wohltuend gefunden. Habt ihr darauf geachtet oder wie habt ihr diese Mischung zustande gebracht?
Also die es nicht gesehen haben, wir starten sozusagen, man sieht zwei mitteljunge Frauen, die selber Angst vorm Tod haben. Wir treten also auf und sehen ihn hinter jeder Ecke lauern und benutzen dann Texte und Lieder, um uns anzunähern, um mit dem Thema vertraut zu werden, uns unseren eigenen Ängsten zu stellen, und landen dann irgendwann in einer Art Gegenwart, wo es auch um unsere eigenen Verluste geht und um das, was wir unmittelbar schon erlebt haben, um dann etwas lebenslustiger und heiter aus dem Abend wieder rauszugehen. Das ist die Entwicklung, die wir machen. Und wir haben beim Suchen und Finden nur danach geschaut, auf welche Lieder haben wir Lust und welche Lieder kann man nehmen, die vielleicht gar nicht auf den ersten Blick mit Tod zu tun haben, sondern vielleicht auch erst auf den zweiten. Und wir waren auch, finde ich, erstmal fahrlässig und haben auch Lieder genommen, die vielleicht gar nicht so gut waren, auch welche, die geschmacklos waren, und haben uns dann im Probenverlauf auch immer mal wieder gefragt, geht das? Können wir das machen? Und unsere Ausgangssituation war, das ist mir jetzt eben 5 Jahre später auch ganz präsent, auch eine naivere, als es sie heute ist, wo der Tod in unserem Leben etwas näher gerückt ist, unmittelbar durch persönliche Verluste. Wir haben uns damals noch nicht so viel Gedanken gemacht, weil wir nicht betroffen waren, so stark. Also außer dem Tod meiner Großmutter, der in gewisser Weise von mir als natürlich empfunden wurde, die war weit über 90 und ist friedlich gegangen, hatte ich überhaupt keine Berührungspunkte gehabt und war, was unseren Liederabend angeht, da noch sehr frei. Aber wir haben uns beim Proben trotzdem immer wieder gefragt, wie empfinden das wohl Leute, die vielleicht gerade einen Menschen verloren haben. Wenn wir da jetzt ein Lied nehmen, wir haben zum Beispiel aus Tanz der Vampire, tot zu sein ist komisch, eigentlich ein unsäglicher Text, den habe ich dann umgedichtet auf ein totes Haustier, auf einen toten Hund, also wirklich albern. Aber wir hatten halt Spaß und der Spaß hat sich, glaube ich, übertragen, und am Schluss kam eine Mischung heraus, die sich hoffentlich die Waage gehalten hat. Du sagst ja, für dich hat es funktioniert. Und das war aber nicht für uns so ein Tasten und Suchen und vorsichtiges Vorgehen, sondern das ist einfach passiert.
Schön.
Ja, also Glück gehabt.
Absoluter Glücks.
Ja.
Ja. Kannst du was erzählen von den unterschiedlichen Publikumsreaktionen?
Ja, in der Regel kommen die, die es ganz scheiße fanden, nicht auf einen zu, sondern die, die etwas damit anfangen konnten. Wir hatten, das habe ich vorhin schon erzählt, einen Gastauftritt bei einem Urologenkongress. Und die fanden es in großer Zahl ganz schrecklich, ganz pietätlos. Wie kann man so mit diesem Thema umgehen? Es war für uns eigentlich das erste Mal, dass wir auch wirklich massiv dann Leute hatten, die kamen und sagten, das geht so nicht. Das war aber die Ausnahme. In der Regel habe ich das von Leuten gehört wie dir, die zum Beispiel gerade frisch einen Verlust erlebt haben und die trotzdem, das war dann für mich immer ganz berührend auch, gesagt haben, ich konnte trotzdem diesen Abend mit euch gehen und schön finden und lachen und auch mal weinen. Und das war die meiste Zeit, waren die Rückmeldungen so. Wäre natürlich interessant zu wissen, auch für uns, was die denken, die das ganz abscheulich fanden. Ob es das gab, weiß ich gar nicht, aber zumindest stellenweise bin ich sicher, haben wir nicht jeden Geschmack getroffen. Das schafft man ja sowieso nicht.
Ja, was ich im Publikum erlebt habe, war eine sehr, sehr positive Stimmung. Ich habe schon mehrmals gesehen, damals und auch später. Und für mich waren schon ein paar Sachen ein bisschen grenzwertig. Das habe ich auch vorher erzählt, wo ich das Gefühl hatte, okay, wenn das so weitergeht, bin ich weg. Ich habe geschaut, dass ich einen Platz am Rand habe. Und dann ist es wieder gegangen. Dann war wieder zum Durchatmen. Nur bei Grönemeyer, Mensch, habe ich es aufgeben. Ich habe die Tränen einfach fließen lassen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin bei weitem nicht die Einzige. Und es war auch sehr schön, was ich rund um mich gehört habe. Leute haben das sehr unterschiedlich aufgenommen, aber sehr, sehr berührt. Zum Thema Humor möchte ich nachher zurückkommen. Aber zunächst einmal die Frage, wenn du das heute wieder machen würdest, würdest du was anders machen? Was würdest du ändern?
Bestimmt. Also konkret zu sagen, ist es schwer, aber ich fühle mich jetzt nicht mehr so leicht wie vor 5 Jahren, was das Thema angeht. Ich glaube, ich würde gründlicher Lieder auswählen und andere rausschmeißen, wo ich Lust hätte, noch andere Themen vielleicht aufzugreifen oder mich meiner eigenen Trauer zu stellen, wenn ich an Angehörige denke oder an Erfahrungen, die ich mittlerweile gemacht habe. Ich glaube, ja, diese Naivität, die wir vor 5 Jahren hatten, habe ich jetzt nicht mehr so. Ich würde es aber wieder machen. Auch um mich mir selber zu stellen, weil ich auch, abgesehen davon, dass wir diesen Abend gemacht haben, selber ganz feige bin und ganz ängstlich und ganz unsicher, was das Thema Sterben und Tod angeht. Also ich bin überhaupt nicht berufen dazu, kluge Sachen zu sagen, weil ich super gerne verdränge und denke, das passiert mir aber gar nicht. Und ja, wie es viele machen wahrscheinlich.
Aber als Schauspielerin bist du sicher schon öfter auf der Bühne gestorben?
Aber immer sehr schön.
Zweifellos.
Auch.
Und hast sicher auch trauernde Frauen gespielt. Was sind für dich gelungene Darstellungen? Fällt dir da was ein?
Also irgendwie vielleicht im weitesten Sinn ein bisschen stilisierte Darstellungen, verfremdete Darstellungen, weil ich es als anmaßend auch beim Proben oft empfunden habe, wenn ich wirklich versuchen soll, 1:1 einen sterbenden Menschen darzustellen. Ich weiß nicht, wie das ist. Und ich habe keine Mittel zur Hand aus Erfahrung, wie ich das darstellen könnte. Und dann, ich habe Maria Stuart gespielt in Oldenburg vor vielen Jahren und dann blieb ich allein auf der Bühne und es kam von oben unsichtbar aus dem Schnürboden Blut getropft, der so ganz langsam den Hals runterfiel. Und ich war sehr dankbar, weil ich überhaupt nicht spielen musste, wie ich sterbe oder im Vorfeld auch wurde nicht thematisiert, jetzt spiel mal Todesangst oder so. Das finde ich irgendwie undarstellbar 1:1 naturalistisch. Klar, aber interessant finde ich in dem Zusammenhang, dass es immer mehr Zuschauerschriften gibt, das weiß ich von den Theatern, an denen ich war, wo sich Leute beschweren, dass die Stücke so schlecht ausgehen, auch die großen Klassiker, also die Leute schreiben wirklich tatsächlich sinngemäß, Maria Stuart muss doch nicht sterben. Was soll denn das? Das Leben ist eh so hart, machen Sie das doch anders. Also so weit geht das, dass die Forderung ans Theater geht, hört mit diesem Trübsinn auf, hört auf, Tod darzustellen jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben. Macht es heiter, macht es schön, macht es lustig. Lasst es offen enden und das ist so absurd für mich. Wie sollen wir das machen? Aber wenn du mich jetzt fragst, wie stellt man das dar, dann würde ich eben sagen, ich würde mir dann immer als Schauspielerin etwas wünschen, was es auf eine andere Ebene zieht, sodass klar wird, die stirbt jetzt, aber ich muss eben nicht spielen. Ich sterbe, weil ich nicht weiß, wie man das macht.
Dann wir kommen, wie gesagt, mit dem Thema Humor. Das möchte ich noch einmal aufgreifen. Aber kommen wir einmal zu einer ganz anderen Sichtweise, zum Umgang mit Tod und Sterben. Zunächst einmal, wir haben uns im April kennengelernt, als Sie meine Schwiegermutter, meine sehr geliebte Schwiegermutter betreut haben. Und ich habe Ihr Umgang wirklich sehr, sehr wohltuend empfunden, fast befreiend. So dieser ganz selbstverständliche, natürliche Umgang. Was passiert jetzt? Was kommt jetzt? Deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass Sie heute hier sind. Vielleicht könnten Sie zunächst einmal erzählen, was heißt das überhaupt, Palliative Care? Und wie sind Sie dazu gekommen, sich darauf zu spezialisieren?
Also ich bin jetzt zunächst einmal sehr dankbar, dass Sie den Begriff Palliative Care nennen und nicht Palliativmedizin, weil das trifft schon mal sehr genau. Ich sage trotzdem Palliativmedizin, weil es verständlicher ist. Palliativmedizin beschäftigt sich mit Menschen, die eine Erkrankung haben, wo man weiß, dass die Erkrankung da ist und die Lebenszeit verkürzt. Und es geht darum, was kann die Medizin anbieten, damit diese Patienten in der Zeit so wenig Beschwerden wie möglich haben. Die häufigsten Beschwerden sind Schmerzen natürlich, Übelkeit, Erbrechen, Inappetenz, Müdigkeit. Das ist das eine. Und wie können wir sie unterstützen, damit die Dinge, die für sie wichtig sind, die noch offen sind in ihrem Leben, damit sie das noch erreichen können, damit sie für sich einen guten Abschluss finden können in ihrem Leben. Weil das ist ein wesentlicher Punkt, der oft einmal das Sterben dann auch erschweren kann, wenn es da viele ungelöste Themen noch im Leben gibt. Das ist der palliativ-medizinische Bereich, aber Palliative Care ist viel breiter. Die Sorge, da geht es um die Sorge, um das sich kümmern um jemanden in einer schwierigen, in der letzten Lebensphase. Ein gutes Stück ist es, den Menschen an der Hand nehmen und ihn bis zum Tod zu begleiten. Und nicht nur den Patienten, sondern auch die Angehörigen, die ja mit den Menschen genauso mitleiden und mittrauern. Und da hat das Abschiednehmen ja schon viel früher begonnen. So stelle ich mir oft einmal die Frage, wann beginnt das Sterben? Wann beginnt das Abschiednehmen bei einer Erkrankung, die nicht schlagartig kommt? Sage ich mal, da muss man schon unterscheiden zwischen Erkrankungen, die schlagartig kommen, ein Unfall zum Beispiel, und Erkrankungen, die mit einer langen chronischen Krankheitsphase dann zum Ende kommt. Da beginnt das Abschiednehmen, das Trauern schon viel früher. Das Hergeben des Autos. Ich kann nicht mehr Auto fahren. Ich kann nicht mehr selbstständig einkaufen gehen. Ich bin angewiesen, dass mir jemand auf die Toilette begleitet. Das sind alles kleine Schritte in Richtung Sterben. Da muss man sagen, beginnt ein Stück weit schon das Sterben. Auch das soziale Sterben. Man merkt, man kommt nicht mehr raus. Die Kontakte werden seltener. Viele Menschen haben Angst, den Erkrankten zu besuchen, halten sich zurück. Da beginnt auch ein Stück das soziale Sterben. Also, aber diese ganzen Prozesse zu unterstützen, zu begleiten, das versteht man unter Palliative Care. Und ja.
Und wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie diese Spezialisierung gewählt haben?
Also ganz kurz, weil die Begriffe sind vielleicht ein bisschen verwirrend. Zwischen Palliative Care und Hospizbewegung, wenn man so viel von Hospiz spricht. Wir auf der Palliativstation, unsere Aufgabe ist es, oder unsere Zielsetzung wäre es, zu schauen, was können wir tun, wie können wir die Menschen unterstützen, dass eine Zeit zu Hause möglich ist, dass eine Entlassung aus dem Spital eine Zeit zu Hause möglich ist. Wir nehmen uns dazu 2-3 Wochen Zeit, dass wir die Menschen kennenlernen, sie medikamentös einzustellen, die Familien begleiten, sie vorbereiten, unterstützen, auch in organisatorischen Dingen. Und dann schauen wir, ist es möglich, dass die unter Umständen auch die allerletzte Lebenszeit zu Hause verbracht werden kann. Es wäre das Ziel, das Sterben nicht ins Spital zu verlagern, was ja einer Ghettoisierung entspricht, sondern auch dorthin, versucht dorthin zu bringen, wo es hingehört, in den Kreis der Familie, in das gewohnte Umfeld. Das wäre der Auftrag von Palliativabteilungen. Der Auftrag von Hospizen ist ein anderer. Wenn man sieht, dass eine Entlassung nicht mehr möglich ist, dann wäre der Auftrag eines Hospizes wirklich den Menschen, den Platz zu sichern für die letzte Zeit in einer entsprechenden Einrichtung. Aber um die Verwirrung jetzt noch komplett zu machen, gibt es mobile Palliativteams und mobile Hospize. Mobile Palliativteams gibt es in ganz Österreich, es ist flächendeckend in Oberösterreich eingerichtet. Das sind speziell ausgebildete Krankenschwestern, Krankenpfleger, die zu den Menschen nach Hause kommen, die sie zu Hause in der Betreuung unterstützen. Und das ist ein ganz wertvoller, wesentlicher Dienst. Da besteht auch eine enge Zusammenarbeit zwischen den mobilen Palliativteams und den Palliativabteilungen. Weil viele Fragen, wenn wir die Patienten schon gut kennengelernt haben, lassen sich telefonisch lösen. Wenn man medikamentöse Fragen hat, wenn man zur Symptomkontrolle Fragen hat, wenn es auch um die Frage geht, okay, ist es jetzt noch vertretbar, dass es zu Hause weitergeht oder geht es wieder zurück ins Spital, geht das doch nicht zu Hause. Wie bin ich dazugekommen? Im Lauf der Ausbildung lernt man vieles kennen und man lernt, wie toll die Medizin ist, kennen, man lernt, dass alles machbar ist, so wie es in den Medien auch verkündet wird. Es ist sogar jetzt gerade neu wieder in der Antitumortherapie sind so große Fortschritte, was weiß ich, und das ist ein Schlagsatz, kein Mensch muss Schmerzen haben, es gibt nur meine Erfahrungen haben sich nicht gedeckt mit dem, was man so lernt und was man so hört. Man sieht trotzdem Menschen, die sterben im Spital, die dann, ich spreche jetzt von der Vergangenheit, wie ich dazu gekommen bin, da hat sich viel geändert, die dann vielleicht ins letzte Zimmer geschoben worden sind, damit man es vielleicht nicht mehr so schreien hört. Ja? Und da habe ich gesagt, und fragt man dann einen vorgesetzten Arzt, ja, kann man da nichts machen? Und man kriegt dann zur Antwort, na, da kannst du nichts mehr machen. Dann hat mich das so unruhig gemacht und innerlich habe ich gedacht, na, dafür habe ich nicht Medizin studiert. Ich möchte eigentlich, habe Medizin studiert, um den Menschen zu helfen, die wirklich leiden. Und da habe ich das gesehen, dass das Leid ist. Und da habe ich mich entschlossen, das zu machen. Und ich bereue es nicht, sondern im Gegenteil, je länger es macht, desto mehr macht es mir Spaß und sehe ich, wie viel Gutes ich bewirken kann in meiner Arbeit für die Menschen, die ich unterstütze. Wo andere sagen, da kann man nichts mehr machen, da beginnt unsere Arbeit. Ja. Und
das ist schön, das ist eine schöne Begründung. Ja. Noch einmal kurz eine persönliche Frage. Wie reagieren andere Leute auf ihren Beruf beim Elternabend in der Schule zum Beispiel oder so?
Unterschiedlich. Ich glaube, viele, also ich sage einmal, Patienten oft einmal beim Erstkontakt, wenn ich mir vorstelle, grüß Gott, ich bin der Dr. Schöner, ich komme von der Palliativabteilung. Das ist dann immer ein ganz spannender Moment. Wo steht der Mensch, der Patient selbst, wenn er das hört? Viele sagen, ja, ich habe schon gehört und bin froh, dass Sie kommen. Und viele, ah, ist schon soweit. Also das ist ganz unterschiedlich und das ist ein Spannendes und das ist dann oft einmal kommunikativ gar nicht so einfach, dann den Menschen dort abzuholen, wo er selbst steht. Das ist auch wichtig zu schauen, in welcher Phase der Verarbeitung seiner Erkrankung steht der Mensch selbst und dort kann ich dann einsetzen. Vom Umfeld, ich glaube, ich habe schon erlebt, dass dann Menschen einen Schritt zurück machen und sagen, aha, interessant, gut. Ich glaube aber, insgeheim kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man sehr Kontakte meidet und dass man sagt, na, mit dem Dr. Schöner, der Sterbedoktor, mit dem will ich jetzt nichts zu tun haben, sondern ich glaube sogar, dass es vielen Menschen so geht, dass sie sagen, ich bin insgeheim froh, dass ich den kenne, weil wer weiß, ob ich ihn nicht vielleicht einmal brauche. Aber ich weiß auch, dass in einer Akutsituation, der vielleicht jetzt nicht so ganz der richtige ist, aber es könnte sein, dass ich ihn einmal für irgendwen und für irgendeine Situation brauche. Und ich glaube, das ist das so, was ich spüre. Ja. Das ist nämlich ganz spannend, weil meine Gattin ist auch Allgemeinmedizinerin, die Ästhetik im Wagner-Jauregg-Krankenhaus auf der Gerontopsychiatrie. Ist aber auch als Allgemeinmedizinerin tätig. Und wenn so im Bekanntenkreis Fragen kommen, das ich bin froh, dass die Fragen an Sie gerichtet sind und nicht an mich.
Ja. Das ist auch eine spannende Kombination. Ich kann mir auch unterschiedliche Reaktionen auf Wagner-Jauregg vorstellen.
Ja.
Ja, zu Ihren Erfahrungen. Wenn es darum geht, wenn es ums Ende geht oder wenn das abzusehen ist, so lange geht es nicht mehr. Was haben Sie für Erfahrungen? Welche Einstellungen machen das leichter oder wo tun sich Leute eher schwer? Wie könnten Sie das beschreiben?
Ich glaube, ganz verallgemeinern kann man es nicht so. Wie Menschen unterschiedlich sind, unterschiedlich in ihrer inneren Ausstattung, in der Charakterausstattung, wie sie ihr Leben geführt haben, so unterschiedlich ist auch das Sterben und ihr Zugang zum Sterben. Ich glaube, ein erfülltes Leben, wo man für sich sagen kann, ich habe eigentlich alles gemacht und ich habe das, was ich mir vorgenommen habe in meinem Leben, erreicht und habe jetzt nichts, was ich an Chaos hinterlasse oder erreicht, das ist, glaube ich, schon mal eine gute Voraussetzung dafür, dass ein ruhiges Sterben gelingen kann. Dinge, die offen bleiben, die können ganz schön was in Unruhe bringen, wo es dann gar nicht so einfach ist, dann in einer Terminalphase, also wirklich in der allerletzten Phase des Lebens zu unterscheiden, was ist es denn jetzt, was den Menschen so unruhig macht? Sind es Schmerzen, die wir nicht erkennen? Sind es Beschwerden, die wir irgendwie missdeuten? Oder ist es was anderes? Und in vielen Dingen kommt man dann drauf, es ist das Unerledigte. Und das können von wichtigen Dingen sein, bis für uns jetzt ganz banal erscheinende Dinge sein. Ich habe eine Patientin kennengelernt, eine sehr betagte Dame, sie ist ins Spital gekommen und hat nicht gerechnet, dass ihr jetzt das so schnell geht und dass es sich so rasch verschlechtert und sie ist dann auch, es hat sich einfach recht schnell Richtung Sterben entwickelt und sie ist dann unruhig geworden und es hat lange gebraucht, bis wir draufgekommen sind, dass die gute Frau, die einen tiptop geführten Haushalt gehabt hat, kurz bevor sie ins Spital gekommen ist, ihre Waschmaschine noch eingeräumt hat und eingeschalten hat und sie hat gesagt, na, für sich, wenn ich sterbe, möchte ich nicht, dass dann andere Leute in meine Wohnung kommen und die Waschmaschine ausräumen für mich müssen. Das war ein wahnsinniger großer Punkt, der ihr, und es hat lange gebraucht, bis es aussprechen konnte. Wir haben es dann organisiert, dass sie noch einmal nach Hause, sie selber die Waschmaschine ausgeräumt hat, dann ist sie wieder rein. Und dann, aber es war für sie so wichtig. Und ja, das sind Kleinigkeiten, die es oft ausmachen. Es gibt natürlich auch große Dinge, aber was man sich vielleicht erwartet, wenn man mit Menschen zu tun hat, die an der Schwelle des Lebens stehen, dass dann die großen Weisheiten und die großen Dinge es sind, die für die Menschen wichtig sind. Also ich habe noch nicht wirklich einen berühmten letzten Satz oder einen voller ganz großer Weisheit gehört, wie man es so oft einmal so gern hätte. Nein, es sind ganz banale Dinge und es sind überwiegend die Kleinigkeiten, die dann zählen. Dass jemand da ist, da muss nicht viel gesprochen werden, sondern einfach nur die Anwesenheit oder die Familie da ist und sich untereinander unterhält, wenn es für den Patienten schon sehr beschwerlich ist. Die Atmosphäre, die dabei entsteht, wenn jemand da ist. Einfach nur die Hand halten, einen kühlen Waschlappen, einmal einen Eislutscher dem Patienten zu geben, wenn der Mund sehr trocken ist. Das sind die Dinge, die wichtig sind dann. Das sind dann nicht mehr die großen Dinge.
Mhm. Ich denke mir, das Thema Angehörigen, das steht auch in Ihrer Biografie, Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt und das finde ich sehr wichtig, was Sie vorher angesprochen haben. Es geht nicht nur um die Patienten, sondern auch um die Angehörigen. Ja. Könnten Sie da vielleicht ein bisschen mehr erzählen?
Also die Arbeit mit den Angehörigen ist für uns ein wesentlicher Teil und das macht, also wenn man es jetzt in Zahlen, Zeit umrechnet, sind wir sicher mehr oder wahrscheinlich mehr Zeit in Gesprächen mit den Angehörigen beschäftigt als direkt in Gesprächen mit den Patienten. Da ist es oft aufgrund von Schwäche, Müdigkeit, wenn man den Patienten dann gar nicht mehr so viel belasten. Und da brauchen oft die Angehörigen mehr. Und die Angehörigen können den Menschen auch nur gut begleiten, wenn sie verstehen, um was es geht, wenn der Informationsstand der gleiche ist. Oft einmal zu Beginn einer palliativen Betreuung spürt der Patient selbst sehr genau, was er hat. Da braucht man gar keine Befunde. Der kranke Mensch spürt sehr genau, wo er steht. Und er spürt auch, dass seine Zeit da begrenzt ist. Die Angehörigen spüren es nicht. Die verlassen sich, aber der Befund, das letzte CT-Befund, das war doch rekredient, das ist doch, und der Arzt hat gesagt, da kann man noch die Therapie machen, und da muss man doch, der Patient spürt ganz was anderes. Und da ist es für uns sehr wichtig, dass man dann einmal ein gemeinsames Gespräch macht, wo alle das Gleiche hören, die Krankheitssituation darlegt, weil es entsteht oft ein gegenseitiges Schützenwollen. Der Patient sagt den Angehörigen nicht offen, wie es ihm geht, weil er sie nicht belasten möchte. Er verschweigt seine Schmerzen, er hat keinen Appetit, er isst aber trotzdem, weil die Gattin das so liebevoll kocht, obwohl er sie so blockt mit dem Essen, er kann sie eh schon nicht mehr essen, aber er isst es trotzdem. Die Angehörigen, die Not haben, dass sie sehen, ja, der Patient wird schwächer, die wollen ihn, ja, du musst doch kommen und bemühe dich, steh auf, mach das, aber der Mensch kann nicht. Da entsteht eine Diskrepanz zwischen Angehörigen und Patienten. Und es entsteht im schlimmsten Fall ein Kommunikationsdefizit, ein Loch, dass man nicht mehr weiß, worüber man sprechen soll, weil die Krankheit dominierend ist, das spüren alle, aber in einem gegenseitigen Schützenwollen gehen dann die Worte aus. Ja? Und deswegen ist es wichtig, gemeinsam darüber zu sprechen, dass alle das Gleiche hören. Und da bin gern ich der Böse, der das sagt. Dann ist es einmal ausgesprochen. Und dann beginnt die Phase, wo man dann die letzte Lebenszeit auch wirklich gemeinsam angehen kann. Wo man Pläne schmieden kann. Wo man sagen kann, okay, das fehlt mir noch, das möchte ich noch machen. Wie kann man sich gegenseitig dabei unterstützen? Und das, ja.
Ja. Ja, ich denke an meine eigenen Erfahrungen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das ist sehr schön. Aber auch noch auch aus meinen eigenen Erfahrungen noch eine Frage zu den Angehörigen. Die Welt verändert sich jetzt. Es ist nicht mehr so, dass die Leute alle sehr nah beieinander sind oder schnell da sind. In meiner Familie haben wir manchmal gescherzt, früher war die Frage, wie lange wartet man, bis man den Priester ruft? Und heutzutage ist die Frage, wie lange wartet man, bis man den entfernten Angehörigen sagt, es ist Zeit, macht euch auf den Weg. Ja. Haben Sie Erfahrungen auch mit einer Begleitung aus der Ferne, dass Leute, die weiter weg sind, trotzdem noch teilnehmen können an diese letzte Phase des Lebens?
Ja. Ich kann mich also an eine Patientin erinnern, die ist aus Bosnien gewesen und im Zuge des Kriegs sind sie geflohen und nach Österreich gekommen und die hat ganz furchtbare Kriegserlebnisse gehabt und hat dort einen Sohn verloren. Als bosnische Bürgerin ist ihr Sohn in ein serbisches Spital gekommen und ist dort im Spital wirklich umgebracht worden von den Ärzten und Pflegern dort. Sie ist dann nach Österreich gekommen, ist schwer krank gewesen. Einmal das aus der Ferne, der Sprache schlecht, mächtig. Der Sohn hat Schlimmes erfahren im Spital, jetzt kommt sie wieder ins Spital. Was passiert mit mir? Es macht Angst. Die Familie ist damals in alle Windrichtungen zerstreut worden. Und ein Sohn war in New York. Und es war ganz wichtig für die Frau, dass dieser Sohn noch einmal kommt. Und sie Sterben hat sich wirklich über viele Tage hingezogen, wo man dann sich wirklich schon denkt, ja, es wäre jetzt wirklich Zeit und es wäre eine, jetzt, es muss nicht mehr länger dauern. Aber sie hat gewartet, bis ihr Sohn aus New York mit dem Flugzeug gekommen ist. Der Sohn war eine Stunde da, sie hat ihn gesehen, sie hat ihn registriert und sie ist gestorben. Also das war so, dass ich sage, okay, dieses Persönliche kann möglicherweise schon ganz wichtig sein. Wir helfen uns aber auch manchmal via Skype.
Ja, habe ja? ich auch mitgemacht. So habe ich meine Mutter auch begleitet. Mhm.
Es ist technisch möglich und es ist gut, weil, ich sage mal, der Angehörige, der am weitesten weg ist, der am wenigsten involviert ist, der ist eigentlich der Ärmste. Der macht sich am meisten Gedanken, weil er nicht immer dabei ist und die Entwicklung für sich nicht nachvollziehen kann. Der hat sporadisch einen Kontakt und merkt, wie schnell eine Verschlechterung geht und macht sich Sorgen, macht sich Gedanken, ja, wie geht denn das dann weiter? Und wenn man dann einen Kontakt hat, der regelmäßig dann ist, vielleicht auch täglich, ist ein Skype-Kontakt da, dann kann man da viel aussprechen. Dann sieht man, okay, die Veränderungen sind da, die gehen voran, aber ich höre auch, ja, es geht mir trotzdem unter Anführungszeichen gut. Ich habe jetzt nicht die Schmerzen, die mich quälen. Ich habe, oder die Ärzte kümmern sich um meine Übelkeit oder um meine Luftnot. Und man hat selbst ein gutes Gefühl, kann man dann entwickeln, wie weit, wie nahe ist, wann kommt das Lebensende. Ja. Ich sage, ich glaube, das ist was, was wir für uns alle mitnehmen oder wo ich sehr lerne drauf. Die Dinge, die man versäumt hat, die man nicht gesagt hat im Leben zum anderen, die bereut man noch als Angehöriger. Nicht die Dinge, die man falsch gesagt hat oder die man, wo man Blödsinn gemacht hat. Das ist alles entschuldbar. Aber die Dinge, die man nicht gesagt hat, wo man, das war sich schon ewig vorgenommen. Und wenn es nur ein, du, damals warst du so gemein, ich habe dir das, ich verzeih dir das und ich habe dich trotzdem lieb. Wenn das ist, dann ist es ganz, ganz wichtig, auch für uns Angehörige oder für jeden, der jemanden nahen verliert, dass man das loswerden hat können noch.
Mhm. Ja, das führt gleich zu meiner nächsten Frage. Stimmen Sie zu, dass der Tod, das Sterben in unserer Gesellschaft eher ein Tabu darstellt? Und was würden Sie wünschen für einen gesünderen, offener Umgang damit?
Also es ist ein Tabu, ja. Es ist möglicherweise ein Tabu. Es ist möglicherweise ein Tabu. Es ist das Sterben, der Tod wird in unserer Gesellschaft so ausgelagert, so empfinde ich es. Es wird in sterile Einheiten verlagert, in Spitäler, wo das nur manche Menschen, bestimmte Menschen sehen. Es ist weg von der Öffentlichkeit, das ist auch gut, es braucht Privatsphäre, ja, aber man redet nicht drüber. So gesehen glaube ich schon, dass es eine Ghettoisierung des Todes, des Sterbens gibt. Ja, was kann man tun? Ich sage, für uns selbst jeden Tag so zu leben, als wäre es der Letzte, mit den Mitmenschen so umzugehen, weil man weiß ja nicht, was passiert. Es kann ja sein, dass derjenige morgen nicht da ist und dann bereut man das, was man vielleicht am Vortag noch gesagt hat und nicht die Möglichkeit gehabt hat, dann es mit demjenigen noch auszusprechen, auszudeutschen. Also, und ich glaube, dass solche Diskussionen gut sind. Und ich sage einmal, es gibt keine Verordnung, jetzt reden wir über den Tod oder das muss jetzt gesellschaftstauglich werden, das Sterben, nein, das gibt es nicht. Ich glaube, da muss jeder für sich selbst anfangen. Und für mich hätte ich so das Gefühl, diese Gedanken machen, was würde mir noch fehlen, wenn ich wüsste, ich habe jetzt nur mehr kurze Zeit. Diese Gedanken machen und da danach leben und sich Gedanken machen, was würde ich mir wünschen, wenn meine letzte Zeit kommt. Wie möchte ich auch behandelt werden? Was erwarte ich von meinem Arzt, der mich dann behandelt und ihn dann durchaus lästig auch mit Fragen konfrontieren? was können Sie machen, was machen Sie, wenn das und das kommt, würden Sie diese Therapie noch mehr zumuten, was sind die Vorteile dieser Therapie, was sind die Nachteile dieser Therapie, worin behindert mich diese Therapie, hindert mich diese Therapie, das und das Ziel noch erreichen zu können. Diese Dinge auch als mündiger Patient und als mündiger Bürger dann auch mit den Ärzten aktiv zu besprechen. Dann, glaube ich, ist viel, auch viel möglich.
Da würde ich gern noch einmal auf das Thema Humor zurückkommen, weil wir vorher darüber gesprochen haben. Humor, das war wirklich ein sehr witziger Abend. Wir haben auch darüber gesprochen, wann lacht man. Es war schön, mit meiner Schwiegermutter zum Schluss noch lachen zu können. Wo ist der Punkt, wo Humor eine Hilfe sein kann, was öffnen kann, was leichter machen kann und wo wird Humor zur Abwehr oder wegschieben, blockieren?
Also
bitte.
Ich glaube, dass Humor sehr wichtig ist und ich spreche jetzt für uns als Team auf der Palliativabteilung, bei uns wird sehr viel gelacht. Gelacht untereinander im Team und auch gelacht mit den Patienten, wenn es die Situation zulässt. Da muss man auch den Patienten kennen, welche Art von Humor ist bei dem Patienten jetzt da wirklich der richtige. Nicht jeder Patient ist für jede Art von Humor jetzt geeignet. Wir haben bei uns auch Klinik-Clowns im Einsatz, die wir gehabt, jetzt zwischenzeitlich einmal nicht, aber wir werden sie wieder haben, wo wir sagen, okay, wir möchten die Patienten aussuchen, wo wir glauben, dass die Patienten für den Humor der Klinik-Clowns zugänglich sind, aber für jeden nicht prinzipiell. Es kann sein, dass der Humor abdriftet. Der Humor abdriftet ins Sarkastische, ins Nicht-Adäquate. Wenn im Team zum Beispiel ein Sarkasmus entsteht, ein sarkastischer Humor entsteht, dann muss ich für mich fragen, was stimmt im Team nicht? Was stimmt bei uns, in den Betreuern der Patienten nicht, dass wir in einen Humor verfallen, der sarkastisch, der nicht mehr adäquat ist? Und da ist es oft einmal, dass zu viele Trauerfälle bei uns auf der Station waren, die wir vielleicht nicht ganz in der Fülle nicht verarbeiten konnten. Also eine gefrorene Trauer kann sie dann auch in einem Umkippen des Humors äußern. Ja. Also nicht wundern, wenn man mal bei uns auf der Palliativabteilung anruft und man hört im Hintergrund lachen. Es ist gut so. Ich möchte auch nicht missen.
Ja, ich glaube auch, Lachen ist sehr gesund. Das gehört auch dazu. Du hast vorher gesagt, bei euren Texten, bei den Liedern, wo hast du das Gefühl gehabt, das ist zu viel, das ist zu... Das geht zu weit.
Das ist was ganz Individuelles, glaube ich. Also es gibt Menschen, die da eine ganz hohe Schmerzgrenze haben und sagen, gib mir viel und bis ich sage, es reicht. Und andere, denen ist schon ein einfaches, schönes Lied über den Tod zu viel und rückt ihnen schon zu nah. Ich glaube, so allgemein könnte ich das gar nicht beantworten. Also ganz persönlich, wenn es zu flapsig ist, würde ich heute jetzt sagen, müssen wir es nicht mehr machen. Also ich hätte immer gern ein bisschen Ernsthaftigkeit dabei vielleicht, würde ich so beschreiben. Oder die Chance, dass man noch den Ernst dahinter sieht. Wenn es nur fahrlässig, lustig behandelt wird, das Thema, dann wäre mir das heute nicht mehr genug. Obwohl wir das vielleicht im Liederabend auch manchmal hatten. Ja.
Falls jemand gute Witze über den Tod sucht, kann ich, leider nur auf Englisch kann ich das, aber ich kann auf Twitter den Bestatter Caleb Wild sehr empfehlen. Caleb Wild ist ein Bestatter in der 5. Generation im Familienbetrieb und führt einen Blog mit dem Namen Confessions of a Funeral Director. Und er hat eine wunderbare Sammlung. Er postet immer so am Nachmittag auf Twitter seine Witze. Und ich habe das auch vorher erzählt, das war super in der Zeit, wo meine Schwiegermutter oft im Spital war, habe ich immer gewartet, Caleb Wild postet wieder einen Witz. Und es geht sich gerade noch aus, von meinem Büro zu den Elisabethinen, dass ich den Witz für die Oma übersetzen kann. Und das hat sie immer sehr geschätzt. Und für mich ist es ein sehr wichtiges, sehr wichtiges Mittel. Aber ja, wenn es in Sarkasmus gibt, wenn man merkt, das ist nicht mehr lustig, das ist kein offener Umgang, sondern nur wegschieben, dann finde ich das auch nicht mehr lustig. Cool, aber ich nehme an, das Publikum hat auch was mitzureden. Sie haben sicher Fragen, Kommentar, etwas, was Sie sagen möchten. Aber bitte noch einmal aufs Mikro warten. Martina hat ein Mikro da. So, da gleich in der ersten Reihe. Oder gib mein Mikro zunächst einmal.
Eine Frage an die Palliativmedizin. Arbeitet die auch mit Tieren? Also die ja doch meistens sehr nahe gehen. Und man könnte sie vielleicht einsetzen, um das Bewusstsein des Lebens zu spüren noch und die Wärme von Tieren, vor allem von Hunden oder Katzen, je nach Patient.
Also konkret, wir haben bei uns keinen Therapiehund, keine Therapiekatze. Soweit ich informiert bin, gibt es jetzt erst seit kurzem auf der Palliativabteilung in Vöcklabruck einen Therapiehund. einen palliativen Hund. wir halten es so, wenn wir in den Gesprächen herausfinden, dass es sind meistens Hunde, aber wir haben auch schon Kater bei uns gehabt, Haustiere ganz wichtig sind, dann versuchen wir ein Rendezvous. Die Reaktion des Hundes und des Herdels, wenn die miteinander kommunizieren, das ist ganz was Wunderbares und das ist oft für die Patienten ganz wichtig. Es ist halt einmal so, dass wir bei uns im Spital, wir haben eine Onkologie, eine Hämato-Onkologie, wir haben eine Knochenmarkstransplantationseinheit und die ist auch baulich jetzt sehr in der Nähe alles, dass es einfach da spitalshygienisch ein bisschen Bedenken geben darf, aber ich sage einmal, das heißt nicht, dass wir nicht versuchen, die Hunde reinzukriegen. Man findet Wege, wo man dann wirklich die heißen Abteilungen umgeht, wo man dann ein gemeinsames Treffen auf der Dachterrasse macht und so weiter. Also wir versuchen, sofern wir erkennen, dass das wichtig ist, diese Rendezvous. Ja, der Ansatz ist da, weil wir sehen, das ist wichtig. Ja. Nein, auf jeden Fall. Wir haben auch einen Kater schon auf der Station gehabt, der im Bett gelegen ist dann und der war dann gar nicht so leicht wieder einzufangen.
Mich würde interessieren, sehen mit selbstbestimmt sterben, was ja auch im Moment aktuelles Thema ist. Und dann würde ich ganz gerne kurz mal selbst von meinem erzählen. Ich habe jahrelang bei Krebspatienten und HIV in den 80er Jahren Gottesdienste gemacht. Und da war bei uns so, da vorne steht der Pfarrer, sondern Gesprächsgottesdienste gemacht. Und wir haben über Bibeltexte oder 10 Gebote, ist egal was es jetzt war, immer sozusagen anderthalb Stunden geredet. Und die Menschen, die dort entweder, sage ich mal, Krebs hatten oder, ja, konnten vieles einbringen. Also sie haben dann plötzlich Bilder, Texte, konnten selbst den Gottesdienst gestalten. Und wir hatten eine Dame dabei, da kann ich mich noch erinnern, das ist ja Jahre her, da gab es auch noch keine Palliativstation, die hat immer so alle halbe Stunde Morphium gespritzt. Ne? Und hat dann war auch so Thema, warum kann mein Sohn mich nicht loslassen und in Ruhe sterben? Also es war sehr lange. Und wir haben auch immer die Gottesdienste so gemacht, dass wir wussten, dass wir einige nächstes Mal unter Umständen nicht mehr sehen. Und dann sind wir in den nächsten Raum gegangen und dann eine Freundin von mir und andere, die haben dann Kuchen gebacken und unser Pfarrer hat Klampfe gespielt, sie hat Klampfe gespielt, Akkordeon und haben dann nochmal so diesen Rest ausklingen lassen, so anderthalb Stunden lustig, ja, Witze erzählt, gesungen und also da löste sich dann auch wieder das. Und dann sind sie auf die Station zurück und hatten dann sozusagen mit dem Singen im Grunde das das Heitere konnten sie mitnehmen. Und das fand ich immer ganz gut, das habe ich sehr lange gemacht. Und ja, davon kann ich eigentlich auch heute noch profitieren. Davon.
Also zum Zweiten jetzt. Bei uns im Team, also die Seelsorge ist ein wesentlicher Teil auch unseres Teams. Multiprofessionell, wie es am Anfang geheißen hat, heißt, wir sind Ärzte, wir sind Krankenschwestern, wir haben Physiotherapeuten, wir haben Diätologen, wir haben Psychologen und wir haben die Seelsorge. Und die Seelsorge ist für manche Menschen wirklich ganz was Befreiendes und ganz was Essentielles. Fragen, die am Ende des Lebens auftreten, die man an die Seelsorge richten kann. Hadern mit Gott, hadern mit dem Schicksal, schimpfen. Wie gehe ich damit um? Darf ich jetzt zornig sein auf den Herrgott, weil er mir sowas angetan hat? Das sind alles Fragen, die sind für manche Menschen ganz, ganz essentiell und wichtig. Und ich bin so froh, dass wir eine Seelsorge haben, die so offen ist, die mit jedem Menschen, die jeden Menschen als spirituelles Wesen sieht und nicht als Katholik und nicht Katholik oder so, sondern wirklich als spirituelles Wesen unterstützt. Keine Rolle, welcher Konfession, ob gläubig oder nicht, weil als Spiritualität hat jeder. Es funktioniert wie geartet. Oder die meisten Menschen haben eine Spiritualität. Und ich sage einmal, für mich, diese Schwester ist sich nicht zu schade, dass sie dann einmal einen Bauernschnopser macht, dass sie zum muslimischen Patienten geht und wo sie gern gesehen wird, dass sie sagt, ja, gleicher Prophet und passt schon, beten wir gemeinsam. Auch das ist möglich und deshalb bin ich so froh, dass das möglich ist. Und das kann ich nur sagen, ja, die Seelsorge hat einen wichtigen Teil. Für manche auch nicht. Und der erste Teil zum selbstbestimmten Sterben ist ein spannendes Thema. Großes Thema, die Sterbehilfe-Debatte, die natürlich ist, und da sage ich, ich bin, meine persönliche Meinung, ich bin froh, dass wir in Österreich leben und dass wir uns für eine Palliativversorgung entschlossen haben, wo wir sagen, wir wollen die Menschen begleiten, nicht an der Zeitschraube drehen, aber sie so weit begleiten, dass die Zeit für sie gut nützbar ist, aber nicht durch irgendwelche Maßnahmen die Zeit verkürzen oder verlängern, also vor allem verkürzen, durch ein aktives Zutun. Da bin ich sehr froh, dass das in Österreich ist, aber das ist meine Meinung. Und zum Enttabuisieren bin ich aber auch auf der anderen Seite sehr froh, dass eine Debatte in Gang gekommen ist, dass man darüber reden darf, dass es nicht apodiktisch ist und sagt, wir machen das so, weil das so ist, weil man muss das Leben schützen. Nein, man darf darüber diskutieren, man soll darüber diskutieren, weil einfach andere Aspekte reinkommen. Und zu 100% kann ich auch für mich nicht sagen. Es gibt immer wieder Situationen, wo ich sage, puh, da tue ich mir jetzt auch als Palliativmediziner wirklich schwer, wo ich an Grenzen komme. Aber da ist der Weg, den man beschreitet, wie man es macht, das Wichtige und nicht dann zu sagen, nur weil ich jetzt nicht weiter weiß, setzt man einen Schlusspunkt. Das wäre nicht mein Zugang. Ja.
Nächste Frage? Ja, also die Frage schließt gleich hier an, also selbstbestimmte Sterben. Ist zu Ihnen schon jemand mal gekommen, der schwer krank war und sagt, ich möchte sterben? Wenn ja, wie gehen Sie damit um? Und vor allem, wie ist die rechtliche Situation in Österreich? Ich erinnere daran, wenn sich jemand in Österreich das Leben nimmt, dann fällt das unter Selbstmord, ist ein Mord. Viele fragen sich, was braucht man überhaupt noch unterscheiden? Wenn der überlebt, kommt er im Prinzip sofort in eine geschlossene Anstalt. Das Gesetz kommt noch von 38, von Hitler. Jeder, der sich was angetan hat, wurde sofort irgendwie ins KZ oder in irgendeine schlimme Anstalt verbracht. In Deutschland wurde das geändert. In Deutschland spricht man von Selbsttötung, wobei die Mithilfe dann eine Mithilfe zur Selbsttötung ist. Hingegen bei uns, wenn ein Arzt zum Beispiel eine letzte große Morphindosis gibt, ist er ein Mitmörder. Das ist ein rechtliches Problem, aber vielleicht können Sie mehr darüber erzählen. Ja?
Es ist wirklich ein spannendes Thema. Mhm. Es gibt in der Schweiz die Möglichkeit des assistierten Suizids, wo man hinfahren kann in eine Einrichtung, wo eine Apparatur geladen wird, die der Patient, der Mensch dann selbst auslösen kann, um sich das Leben zu nehmen, schlussendlich. Voraussetzung ist, der Patient kann diese Apparatur selbst bedienen. Es darf kein anderer für ihn machen. Dann wäre es aktiv, eine aktive Handlung. So ist es ein assistierter Suizid, wo die Organisation die Mittel zur Verfügung stellt, aber tun muss es der Patient selbst. In Österreich ist das nicht erlaubt. Ne? Wir machen uns auch strafbar, oder es macht derjenige sich strafbar in Österreich, der den Patienten dorthin bringt, in der Absicht, ihm das zu ermöglichen. Also auch das ist wäre in Österreich eine strafbare Handlung. In die Schweiz, ja. Das andere ist, glaube ich, eine klassische österreichische Lösung, dass es zwar, so wie Sie sagen, wenn es bewusst eine zu hohe Dosis ist, ja natürlich, dann ist es aber auch eine Fahrlässigkeit, aber man wird dieses Gesetz sehr großzügig auslegen. Man befindet sich am Lebensende oft einmal in einem sehr großen Graubereich, wo man es nicht so genau sagen kann, welche Maßnahmen haben jetzt wirklich dann für kurze Zeit ein Leben verkürzt oder nicht. Ja. Wenn die Maßnahmen, die man setzt, vernünftig sind, plausibel, nachvollziehbar, wenn es natürlich eine Elefantendosis ist, die von vornherein, wo man sagt, das ist die Absicht, den Patienten zu töten, dann ist es natürlich eine strafbare Handlung, natürlich.
Gab es einen Patienten, der zu Ihnen schon kam mit dem Ansinnen, wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, es ist interessant, immer wieder. Wenn man Patienten in einem frühen Stadium, wenn ich das nicht mehr kann und wenn ich das nicht mehr kann, was macht denn dann will ich nicht mehr. Und wir können uns als gesunde Menschen es nicht vorstellen, dass wir zum Beispiel in einem Rollstuhl sitzen, dass wir behindert sind. Spricht man dann mit den behinderten Menschen, das Leben ist wunderbar, sie meistern das wunderbar und wachsen mit der Aufgabe. Und so sehe ich das auch mit unseren Patienten. Die sagen im ersten Moment, wenn das so ist, dann will ich nicht mehr, dann bitte geben Sie mir was, dass das schnell vorbei ist. Aber im Lauf der Erkrankung, mit den Maßnahmen, die wir setzen können, wenn Sie sehen, die haben was, wo sie mir helfen können, gegen die Schmerzen, gegen die Luftnot, die ich habe, gegen die Ängste, die ich entwickle, dann tritt der Wunsch sehr in den Hintergrund. Und dann ist es eigentlich dann ist der Wunsch nicht mehr vordringlich. Dann geht es darum, wirklich die Dinge anzugehen, die offen sind. Aber es gibt einzelne Menschen, das möchte ich nicht leugnen, ich möchte es nicht schönreden, das Sterben ist nicht schön. Und man kann es, ich möchte sagen, als Palliativmediziner kann ich das Sterben nicht schön machen, das ist es nicht. Ich kann die Menschen begleiten, ich kann sie unterstützen dabei, ich kann sie ihnen erträglich machen. Aber es liegt nicht an mir, an der Zeitschraube zu drehen und bewusst zu sagen, ich finde, dein Leben macht keinen Sinn, deswegen gebe ich dir das. Also das kann ich nicht vertreten. Oder gebe ich es dir nicht, ist genauso schlimm.
Das ist ein sehr großes Feld. Gibt es aber auch andere Fragen oder Kommentare dazu? Ja?
Sie haben zuerst erwähnt, dass auch der Sterbende bzw. der Überlebende seine noch nicht gesagten Worte dem anderen kundtun soll, oder habe ich das falsch verstanden? Soll man jetzt das machen oder nicht, beziehungsweise nur erfreuliche Dinge oder auch belastende Dinge von sich geben, wo man weiß, dass der andere dann entweder der noch Überlebende damit sich auseinandersetzen muss oder umgekehrt, dass der Sterbende sozusagen sein Gewissen reinwäscht und nachher muss sich der Überlebende damit auseinandersetzen. Das heißt, es ist eigentlich in jeder Form ein gewisser Egoismus, den man damit mehr oder minder wegschaufeln möchte. Wie stehen Sie da dazu?
Ich bin prinzipiell für Offenheit. Für alles. Und weil Sie jetzt gerade so gesagt
haben, das bringt ja nichts.
Da fällt mir ein Beispiel, wirklich ein krasses Beispiel, wo ich auch ins Nachdenken komme, ein krasses Beispiel ein. Ein Patient ist viele Jahre mit einer Frau glücklich verheiratet. Er liegt im Sterben. Die Frau denkt, die Ehe war wunderbar und sie haben sie gut vertragen. Was sie nicht weiß, ist, dass der Mann nebenbei auch noch eine Zweitfamilie hat, eine Zweitfrau, die er sehr gut verbergen hat können, und er liegt jetzt im Sterben. Wie geht man mit der Situation um? Wozu ratet man? Also, es ist schwierig. Also prinzipiell bin ich für Offenheit, weil die werden sie sicher bei der Beerdigung treffen. Und es ist nur eine Verlagerung, aber das muss man dann schlussendlich bei jedem Menschen selbst lassen. Ich möchte auch nicht sagen, es muss jeder seinen Weg finden, wie er damit umgeht. Aber an was konkret hätten Sie gedacht? Ja? Dass Sie sagen, was Sie lieber nicht sagen wollten.
Das würde jetzt in eine große Diskussion ausarten, wo ich der festen Überzeugung bin, dass sich meine Gedanken mit vielen anderen Gedanken decken. Ich persönlich bin der Meinung, dass ich mich beispielsweise als Sterbender von mir aus wohlwissenden Verfehlungen oder wie immer man es bezeichnen will, so ganz wurscht, in welche Richtung das es geht, dass man sich als Sterbender nicht von diesen Dingen entledigt, in dem Sinn, dass man dann sich sozusagen ein leichteres Sterben ermöglicht, nur wenn man jetzt dann vielleicht das gesagt hat, dann ist man nicht mehr da und der Überlebende kann jetzt noch Zeit seines Lebens mit dem tun, was er will, ist mir wurscht. Umgekehrt ist es für mich genau das Gleiche, wenn der Überlebende jetzt noch Dinge von sich gibt und dem Sterbenden noch so richtig eine gute Denkphase zu ermöglichen, wo immer man es bezeichnen will. Ich finde, das Ganze sowohl als auch ist einfach nur eigener Egoismus, den man loswerden will. Das ist meine Meinung.
Ja.
Es gehört natürlich auch dazu, darüber nachzudenken, was hinterlasse ich, was wird gefunden, wenn ich sterbe. Da kommen auch manchmal Überraschungen vor.
Aber die Überraschung jetzt zeitlich gesehen früher oder später, aber ist egal.
Ja, es kommt darauf an, ob man vorher darüber reden möchte oder es einfach drauf ankommen lassen und im Vertrauen. Wer das auch findet, wird schon damit zurechtkommen, irgendwie.
Sie haben recht, wenn man vorher nicht den Mut gehabt hat, die Dinge zu klären, dann braucht es vielleicht am Totenbett auch nicht sein. Dann ist es ein Lebenskonzept.
Genau.
Noch eine Frage oder ein Kommentar? Ja, ganz
hinten. Da habe ich die Frage, wie gehen Sie mit Kindern um, die mit dem Tod konfrontiert werden, und umgekehrt, wie gehen Kinder mit dem Tod um, wenn sie was erleben, also ein Elternteil stirbt? Oder?
Ich bin bei uns im Spital ein Teil eines Teams, die Kinder betreut, die Angehörige verlieren. Das Team heißt Betreuung von Kindern als trauernde Angehörige. Das können Eltern sein, das können Großeltern sein, nahe Verwandte sein. Und Kinder sind unterschiedlich. Es macht einen Unterschied, ob das Kind 4 Jahre, 5 Jahre ist, oder ob das ein 12-Jähriger ist, oder ob das ein 17-Jähriger ist. Einfach von den Entwicklungsstadien. Und uns ist es wichtig, dass wir die Kinder mit einbeziehen. Weil, ich sage jetzt einmal, ich habe mal irgendwo eine Statistik gelesen, dass der durchschnittliche Österreicher über 40, 45 Jahre alt werden muss, um den ersten Toten zu sehen, den ersten verstorbenen Menschen zu sehen. Auch da Woher kennen die Kinder den Tod? Aus dem Fernsehen. Die haben grausliche Bilder. Sie sehen es in den Nachrichten, sie sehen vielleicht ein Krimi, wo dann ganz grausliche Bilder sind, Sterbeszenen, die vielleicht gar nicht so toll oder überhöht dargestellt sind, wo die Kinder ihre Fantasie spielen lassen und diese Fantasien sind furchtbar. Die Kinder können mit der Realität wesentlich besser umgehen als wir. Was Kinder nicht aushalten ist, wenn man ihnen was vormacht, wenn man sie schützen, also gut gemeint schützen will und sie draußen lässt. Die Eltern tuscheln da über einen Opa, der im Spital liegt. Oder beziehungsweise die Mutter liegt im Spital, der Vater ist so anders, der redet mit uns nichts, der redet mit seinen Eltern, mit allen anderen, ist aber so bedrückt. Die Kinder spüren ja ganz genau, was los ist in der Familie. Die haben so sehr feine Antennen. Und das, was sie am wenigsten aushalten, ist, in dem Ungewissen zu bleiben. Die Realität, damit können sie wesentlich besser umgehen als wir Erwachsene teilweise. Und es mit ihnen eine Rolle zu geben, auch eine Aufgabe zu geben, dazu muss man sie aber mit einbinden. Man sagt, okay, der Opa ist jetzt krank im Spital, er wird nicht mehr lang leben. Was könntest du tun, um ihn jetzt noch zu unterstützen? Was hast du immer gern gemacht? Womit könntest du dem Opa jetzt erfreut machen? Was könntest du beitragen, dass es jetzt dem Opa gut geht? Das ist, die Kinder haben eine Aufgabe und das ist ja wichtig dabei. Und das nehmen sie ja wirklich sehr, sehr ernst. Also die schreiben Gedichte, malen Bilder. Ja, das ist das eine. Das andere, wenn es wirklich die Eltern betrifft, das ist immer sehr, sehr tragisch. Da kommen je nach Entwicklungsstand, aber es gibt auch so mit 8, 9 Jahren sind die Kinder, fühlen sie sich oft einmal selbst sehr schuldig. Die Mama ist krank, weil ich, beziehen alles sehr auf sich, weil ich so schlimm war, weil ich nicht zusammengeräumt habe, weil ich so viele Rechtschreibfehler, habe ich jetzt einmal gehört, weil ich so viele Rechtschreibfehler gemacht habe, ist die Mama krank. Das zu entkoppeln und sagen, nein, das hat nichts zu tun damit, du bist überhaupt nicht schuld. Du hast da keinen Anteil. Mama wäre sowieso krank geworden. Also das ist wichtig. Verhaltensweisen der Eltern, der Vater, der natürlich sich Sorgen macht, der weint am Abend, den Vater, den starken Vater, den man noch nie traurig gesehen hat, das macht den Kindern Angst. Er ist der, der jetzt für uns da ist und der weint, ein Erwachsener, der weint, ist der auch krank? Hat der auch was? Wer schaut dann auf uns? Diese Verhaltensweisen den Kindern zu erklären, ist wichtig, dort zur Entspannung bei. Für mich ist auch wichtig, dass sie die Kinder verabschieden können von den Großeltern, wenn sie verstorben sind. Für kleinere Kinder ist der Tod was sehr Abstraktes, auch für größere. Sie können mit dem Begriff Tod nichts anfangen. Es begreifen zu können, einen toten Menschen zu sehen, ihn zu berühren, nochmal, ihm was raufzulegen, was ist der Unterschied zwischen, wie er noch gelebt hat, wie er jetzt tot war, dass es was Unwiederbringliches ist, ihnen das begreiflich zu machen, das ist für mich eine wichtige Aufgabe. Ja.
Ich glaube, es stimmt, das können wir aus den Märchen heraus sehr gut.
Ernst hat hier eine Frage zuerst.
Ja, kommen wir dazu. Hänsel und Gretel, Max und Moritz. Alle sterben. Also Kinder können damit verglichen.
Das hören wir im Raum, aber wie gesagt, das Aufnahmegerät hört das nie. Okay, aber Ernst, tut mir leid, ich habe die vorher nicht gesehen.
Dr. Schöne, möchte Sie fragen, was halten Sie von der Reaktion auf diesen Abend? Und eine weitere Frage noch, wenn jetzt wirklich jemand stirbt, legen Sie dann Ihre Handschuhe hin und sagen, es kümmert sich dann jemand anderer? Ich komme aus der Branche und habe halt doch im Krankenhaus das so erlebt, wenn es ans Sterben ging, war der Arzt immer weg. Das ist dann immer delegiert worden und das hat dann irgendjemand anderer zu tun gehabt. Aber wirklich um den Sterbenden hat sich der Arzt nicht gekümmert. Da ist mehr oder weniger seine Kunst zu Ende. Er ist gescheitert am Tod, dieses Scheitern des Arztes. Wie stehen Sie dazu?
Also, wir haben im Vorfeld auch schon drüber gesprochen und das deckt sich ein bisschen. Erstens einmal, die Ärzteschaft, das Thema Palliativmedizin polarisiert. Noch immer, sage ich einmal. Für die einen sind wir die Händchenhalter, die Sanften, die Eckermedizin machen. Für die anderen sind wir wirklich ein wesentlicher, wichtiger Bestandteil, weil sie auch erkennen, dass die Medizin nicht allmächtig ist und Grenzen hat. Und deswegen verstehe ich die Reaktion von Urologen, die natürlich in ihrem Berufsfeld genauso gut mit schweren Erkrankungen zu tun haben, die auch oft einmal ja zum Tod führen, also ganz fortgeschrittene Prostatakarzinome, Blasenkarzinome, sind ja auch Patienten, die bei uns auf der Palliativabteilung sind. In der Ärzteschaft wird das Sterben eines Patienten zwar immer weniger, aber immer noch als Versagen gesehen, ja? als eigenes, als Niederlage gesehen. Wir haben den Kampf verloren. Diese Floskeln, wir haben gekämpft, wir haben getan, was wir tun können, wir haben den Kampf verloren. Das sehe ich nicht so. Es ist alles gemacht worden und dennoch ist das unausweichlich, kommt jetzt das Unausweichliche. Und diesen Schritt haben, glaube ich, vielleicht manche Kollegen noch nicht ganz gemacht, deswegen verstehe ich die Reaktion. Da haben sie die gemeldet, denen es nicht gepasst hat. Die anderen, denen es gepasst hat, die haben sie vielleicht gar nicht gemeldet. Mit denen ist man noch ein Bier trinken gegangen.
Genau.
Ja. Die erste Frage. Die zweite Frage, genau deswegen bin ich auch Palliativmediziner geworden, weil ich sage, ich möchte nicht da meine Handschuhe niederlegen und sagen, ich möchte mich jetzt verdrücken aus den Augen, aus dem Sinn, sondern ich möchte schauen, braucht der Mensch was in diesen letzten Minuten, in dieser letzten Stunde. Ich kann natürlich nicht auch bei uns auf der Station bei jedem Patienten, der verstirbt, persönlich dabei sein. Aber da weiß ich habe ein Team, die sind dabei und die lassen den Patienten nicht allein. Und wenn es brenzlig wird, dann rufen sie mich und dann komme ich. Und ich sage einmal, der Moment, wenn man dabei ist, wenn ein Mensch den letzten Atemzug macht, das ist was Besonderes. Also das ist was, ich möchte es nicht, aber das ist was Heiliges. Das spürt man, das ist, ja, ich war bei der Geburt meiner Kinder dabei, es ist sehr ähnlich. Da spürt man, wenn man dabei ist, da passiert was Größeres. Und ich sage jetzt nicht, ich möchte jetzt unbedingt bei jedem dabei sein, der verstirbt, aber wenn ich die Möglichkeit habe und ich erkenne, der Patient wird jetzt in der nächsten Zeit versterben, dann versuche ich, dass ich dabei bin im Zimmer und dass der Patient erstens, wenn nicht die Angehörigen dabei sind und das selbst begleiten, dass zumindest jemand da ist, dass er nicht ganz allein ist. Und wie gesagt, ich habe noch keinen Moment bereut, wo ich das miterleben durfte. Ich sehe das eher als Geschenk. Ja.
Ganz kurz, ne? Ja.
Nur eine Wortkorrektur für die Mediziner. Wir haben den Kampf nicht verloren, wir haben ihn begleitet.
Ja, das ist natürlich eine sehr häufig verbreitete Redensweise. Der Tod ist ein Feind, der noch bekämpft werden muss. Oder auch die Einstellung, wenn wir nur richtig gesund leben und alles richtig machen, dann, ja, jemand hat es auf Twitter sehr schön formuliert neulich, wir dürfen nicht rauchen, wir dürfen keine Wurst essen, wir müssen ganz gesund bleiben, damit wir uns zu Tode hakeln können.
Ich möchte dazu nur einen Satz sagen. Ärzte sind keine Übermenschen und so sind auch Ärzte ganz unterschiedlich. Und ich sage jetzt einmal, ein Arzt hat prinzipiell, sage ich jetzt einmal, spreche für alle Ärzte, Medizin studiert, damit er Menschen helfen kann, damit er sie gesund machen kann, damit er sie heilen kann. Das ist das, ich sage einmal, das Grundprinzip. Dass das natürlich für einen Intensivmediziner anders ausschaut, alles gemacht wird, um den Kahn herumzureißen, um die kritische Krankheitssituation zu überwinden, wo es oft gelingt und wo es ganz notwendig ist, dass intensiv gearbeitet wird, dass es für solche Menschen schwierig ist, loszulassen und zu sagen, okay, wir hören jetzt auf. Das ist ganz verständlich. Da muss man, weil wir Menschen sind. Weil wir, ich kann nicht von einem Moment, da bin, wäre ich ja schizophren. In einem Moment bin ich der Mediziner, der versucht, das Leben zu erhalten, alles zu machen. Und im anderen Moment soll ich sagen, okay, ich gehe jetzt einen Schritt zurück, ich lasse das Sterben zu. Das ist schwierig. Und da braucht es viele gemeinsame Gespräche, oft einmal, wenn man gemeinsam, dass man diesen Übergang schafft. Ab wann, wie kann dieser Rückzug ausschauen zwischen Hightech-Medizin, Apparate-Medizin und Rückzug der Medizin und das Menschliche kommen lassen. Also deswegen, mich wundert es nicht, dass die Reaktion so war.
So, ich glaube, das wäre jetzt ein schöner, vorläufiger Abschluss zu diesem Abend. Ich möchte, was habe ich vergessen auf meinem Zettel? Ah ja. Die kommende Veranstaltungen im Kepler Salon. Nächste Veranstaltungen am Donnerstag, 5. November, Kepler Salon Extra, mediale Strategien im Umgang mit Rassismus und Sexismus. Ist sicher auch eine sehr, sehr spannende Diskussion. Und danach am 8. November, wie gesagt, ein Death Café. Mit dem Tod bei Kaffee und Kuchen. Wir treffen uns hier im Kepler Salon. Nicht so formal, sondern einfach sehr gemütlich. Ich würde mich sehr freuen, wenn viele Leute kommen möchten. Am 8. Sonntag, den kommenden Sonntag, heute ist Montag. Nicht ganz eine Woche, Sonntag, 8. November, 15 Uhr. Ah ja, und falls jemand kommen möchte und auch einen Kuchen mitbringen möchte, bitte melden, ja? Gut, dann danke vielmals fürs Kommen. Barbetrieb gibt es noch bis 22 Uhr und ich wünsche jetzt einen sehr schönen Abend. Und danke euch beiden.